Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Vielfalt, Diversity. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns hier sonntags in den Kulturfragen in einer Sommerserie. Ich bin Claudia van Laak, schön, dass Sie dabei sind. Und bei mir zu Gast ist Sandrine Mekusse-Eikens. Sie leitet eine ganz besondere Kultureinrichtung, finanziert vom Berliner Senat. Der Name Diversity Arts Culture. Sandrine Mekusse-Eikens hat an der Universität der Künste studiert, als Kuratorin gearbeitet beim Institut für Auslandsbeziehungen. Jetzt leitet sie diese Vielfaltsagentur. Etwas ganz Besonderes, 500.000 Euro steht dafür im Jahr zur Verfügung. Frau Mekusse-Eikens, warum braucht es so eine Institution wie die Ihrige überhaupt?
Naja, die Stadt Berlin ist ja eine sehr diverse Stadt. Das sieht man ja auch, wenn man sich im Stadtraum bewegt. Und in vielen, insbesondere öffentlich geförderten Kulturinstitutionen, ist es aber so, wenn man da reinkommt, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und das ist inzwischen, glaube ich, so bei allen auch angekommen, dass das eigentlich nicht sein kann. Und die Idee von unserer Institution ist eben, dass sich das ändern soll und dass es dafür aber auch bestimmte Methoden gibt, die teilweise erst erarbeitet werden müssen und dass Institutionen auch Unterstützung dabei brauchen. Im Augenblick gibt es da noch Diskrepanzen. Das erkennt man, wenn man in eine Kultureinrichtung reinläuft. Da sieht es eben sehr anders aus als in der Linie U1 oder U7 und dafür sind wir da.
Geht es da in erster Linie um das Recht auf Teilhabe?
Also mit dem Begriff Teilhabe arbeiten wir gar nicht so gerne. Wir verwenden eher den Begriff Gleichstellung, weil wir der Meinung sind, es geht nicht ausschließlich darum, an etwas, was schon da ist, teilzuhaben, sondern auch die Möglichkeit zu bekommen, ganz andere Dinge zu tun, die es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Und ich denke, es geht auch ein bisschen um Relevanz tatsächlich. Also um die Frage, für wen ist das, was im Berliner Kulturbetrieb produziert wird, eigentlich jetzt und perspektivisch auch weiterhin relevant.
Haben Sie, bevor Sie angefangen haben mit der Arbeit, auch so eine Art Bestandsaufnahme gemacht? Also weiß man, wer geht ins Theater, wer geht ins Museum, wer leitet diese Institutionen überhaupt und wer fehlt da in diesen Institutionen?
Man weiß schon, wer da in den Institutionen ist und wer dort fehlt, aber eher, weil das relativ deutlich sichtbar ist. Nicht, weil es da umfassende Erhebungen zu gibt. Das ist grundsätzlich in Deutschland ein Problem, dass wir zum Thema Gleichstellung über das Thema Gender hinaus eigentlich keine Daten haben oder viel zu wenig Daten haben. Teilweise wird ein bisschen erhoben, wie die Zuschauerinnenschaft aussieht in den Häusern. Aber im Endeffekt wissen wir sehr wenig darüber auf dem Papier. In der Realität ist das, glaube ich, jedem, der im Kulturbetrieb unterwegs ist und dort arbeitet, eigentlich klar. Es ist irgendwie sehr, sehr dominiert von bestimmten Gruppen, von hauptsächlich Männern in Führungspositionen und dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, eher weniger vorkommen, vor allen Dingen als Kulturschaffende auch in diesem Betrieb und wenig an den Ressourcen teilhaben.
Sandrine Mekusse-Eikens, es gibt ja zwei Modellprojekte, die Sie gerade bearbeiten. Eines davon ist das Stadtmuseum. Das Stadtmuseum unter dem Niederländer Paul Spies. Das bereitet sich ja gerade auf die Eröffnung des Humboldt-Forums vor im Herbst nächsten Jahres. Das Land Berlin ist da ja auch im Humboldt-Forum vertreten mit einer Ausstellung, organisiert und kuratiert vom Stadtmuseum. Und Sie beraten da dieses Stadtmuseum in puncto Vielfalt. Wie wird sich denn dort die Vielfalt widerspiegeln? Was wäre denn das Ideal?
Also das Ideal ist natürlich immer, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen beteiligt sind an der Arbeit, die dort stattfindet. Das ist für uns eigentlich die Grundlage dafür, dass sich etwas verändert. Wir sind nicht so sehr daran interessiert, erstmal nur das Programm zu verändern, während sich an der Zusammensetzung der Mitarbeiterinnenschaft gar nichts ändert. Und das ist auch einer der Schwerpunkte, die im Stadtmuseum gesetzt werden. Also so ein Prozess sieht eigentlich immer vor, dass die Institution sich selber die Schwerpunkte aussucht, weil meistens wissen Institutionen selber auch am besten, wo es hakt oder wo ihnen etwas fehlt. Aber es ist auch total sinnvoll, damit anzufangen, zu versuchen, mehrere Perspektiven in die Institution reinzubekommen, insbesondere diejenigen, die eben jetzt noch fehlen. Und daraus ergeben sich dann auch ja, ein Potenzial und Chancen.
Das heißt, Sie sagen, wenn das Personal vielfältig ist, wird alles andere automatisch auch vielfältig? Also auch das Programm und die Ausstellungsarchitektur, ist das zwangsläufig?
Also das ist kein Automatismus, dass daraus ein gutes, vielfältiges Programm entsteht. Ich würde sagen, ohne eine vielfältige Mitarbeiterinnenschaft ist es fast unmöglich, ein gutes, vielfältiges Programm zu machen. So rum würde ich sagen. Aber natürlich muss man trotzdem auch nochmal genau auf die Bereiche Publikum und Programm schauen. Und es müssen auch bestimmte Strukturen gegeben sein, damit die Personen, die da neu reinkommen, das, was sie da machen sollen, auch tun können. Wenn es da bestimmte Ausschlüsse oder auch ungeschriebene Regeln oder Vorlieben gibt, die eben verhindern, dass Dinge anders gemacht werden können, dann nützt es einem auch nichts, wenn da andere Leute sitzen.
Wenn Sie mit den Kulturinstitutionen sprechen in Berlin, mit den Chefinnen, mit den Chefs, sind ja meistens männlich, ist denn das Thema da schon angekommen? Sie haben das gerade so dargestellt, ja, wir gucken uns um und alle sehen, es ist ein Problem. Aber ich behaupte mal, ich glaube nicht, dass das alle schon sehen.
Ich glaube schon, dass das alle sehen. Die Frage ist, ob das sich ändern muss. Ne? Also ich glaube, ein Handlungsbedarf wird vielleicht nicht erkannt. Also ich glaube, für viele ist das einfach okay, so wie es ist. Und ich glaube auch, es gibt gerade im Kulturbetrieb so ein bisschen den Mythos der Meritokratie, also die Idee, dass Menschen, die im Kulturbetrieb sind, da sind, weil sie es verdient haben, und die, die da nicht sind, haben es halt nicht verdient, weil sie einfach nicht gut genug sind. Und das ist natürlich, das stimmt natürlich nicht. Also das haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten, hatten wir ja die gleiche Diskussion in Bezug auf das Thema Gender und Frauen. Und ich denke, inzwischen sind wir auch so weit, dass die meisten da inzwischen auch eingestehen würden, dass es nicht in den 60er Jahren daran lag, dass Frauen nicht gut genug waren, dass sie nicht vertreten waren, sondern dass es einfach dass es Ausschlüsse gibt. Und genauso verhält es sich eben auch mit all diesen anderen Dimensionen.
Das heißt, im Kulturbetrieb ist das schwieriger umzusetzen als in der Politik, weil da nach wie vor das Argument kommt, da fehlt die Begabung, da fehlt das Talent, das sind keine Genies. Und die, die es sind, die schaffen es ganz alleine nach oben?
Also es ist tatsächlich so, dass es einige wenige gibt, die eben darüber entscheiden können, was gute oder richtige Kunst ist. Und dass diese Kriterien, mit denen wir arbeiten, auch teilweise einfach noch sehr, sehr veraltete Kriterien sind. Die sind historisch gewachsen und die sind auch teilweise sehr, sehr fragwürdig. Und das ist tatsächlich ein Diskurs, den ich glaube, wir auch noch führen müssen in der Gesellschaft in Deutschland. Mit was für Kriterien möchten wir eigentlich Kunst bewerten? Was ist uns Kunst wert? Und wie wollen wir Kunst vergüten auch? Und dazu müsste man aber, glaube ich, tatsächlich nochmal sich diese Kriterien anschauen. Weil, also natürlich möchten wir auch nicht dahin kommen, dass es gar keine Kriterien gibt. Das ist ja schon wichtig, dass wir irgendwie sagen können, was ist eigentlich Kunst. Aber im Augenblick ist das, glaube ich, relativ beliebig und auch ein bisschen intransparent, wie das eigentlich definiert wird und wer daraus ausgeschlossen ist.
Sie arbeiten ja mit Ihrer Agentur Diversity Arts Culture in drei Bereichen. Das Personal hatten wir kurz gestreift. Dann geht es um das Publikum und auch um das Programm. Vielleicht reden wir noch mal über das Personal. Es gibt da ein Grundsatzpapier, da heißt es, die Berufung der Leitung von Kultureinrichtungen ist die effektivste Steuerungsmaßnahme zur Förderung von Diversität. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Entscheidung von Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linken, im Juni hat er einen neuen Intendanten berufen für die Volksbühne, René Polesch, der wird übernächstes Jahr sein Amt antreten. Sandrine Mikosi-Eikens, Sie werden vermutlich die Personalentscheidung des Kultursenators jetzt nicht kritisieren hier vor dem Mikrofon, aber wer sich für Vielfalt stark macht, der hätte sich jemand anders gewünscht als Intendant, als Intendantin?
Wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, es ist insgesamt eine sehr gute Frage, wie Intendanzen eigentlich vergeben werden. Und also da gibt es ja einfach einen Pool an Leuten, die da in Frage kommen. Und auch da gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. In der Regel ist es so, dass wir an den Kriterien etwas verändern müssen, damit dieser Pool sich auch verändern kann.
Was sind das für Kriterien?
Naja, das sind Leute, die sich auf eine bestimmte Weise bewährt haben, die in bestimmten Kreisen bekannt sind, die schon eine lange Geschichte haben, an unterschiedlichen Stellen Dinge getan haben zu können. Und wenn es aber eben Zugangsbarrieren gibt, die bestimmte Gruppen daran hindern, Dinge zu vollbringen im Kulturbetrieb, dann kann man diese Dinge dann auch nicht vorweisen hinterher. Und es gibt aber eben andere Dinge, die dann relevant sein können. Also das schauen wir uns auch an, wenn es um die Frage der Einstellung und Rekrutierung von Personal geht. Man kann sich auch tatsächlich an neue Kriterien überlegen, die auch sinnvoll sind, die aber nicht von vornherein einfach große Gruppen von Menschen ausschließen. Persönlich würde ich mir natürlich schon einen frischeren Wind in der Führungsebene der Kulturinstitutionen wünschen. Aber ich glaube, da muss sich grundsätzlich etwas an dem Vergabesystem verändern.
Heißt das, Sie fühlen sich da manchmal wie ein Feigenblatt? So nach dem Motto, wir haben ja Diversity, Arts, Culture und wir finanzieren die und der Rest muss uns nicht interessieren?
Das ist natürlich immer eine Gefahr mit so Projekten wie unserem, dass das gut aussieht und dass man auf einer gewissen Ebene der Freiwilligkeit Dinge verändern kann im Kleinen. Es ist schon so, dass wir uns wünschen, perspektivisch auch größere strukturelle Veränderungen zu sehen, die wir aber nicht von uns aus etablieren können, weil wir dafür überhaupt nicht die Handlungsmacht haben. Also solche Veränderungsprozesse beginnen immer mit einer Bewusstseinsveränderung. Und deswegen denke ich, dass so ein Projekt wie unseres zumindest der Anfang von etwas sein kann, solange es nicht dabei bleibt.
Im Bereich Kultur sind ja die Jurys ganz wichtig. Sie vergeben Preise, sie vergeben Fördergelder. Haben wir da das gleiche Problem? Also wie werden diese Jurys normalerweise besetzt? Die, die schon drin sind, ziehen die nach, die ihnen ähneln, ja?
Ja, also ich würde schon von dem, was ich mitbekomme aus der Juryarbeit in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, hat sich da schon etwas verändert. Es gibt da auch tatsächlich den Wunsch, glaube ich, zu anderen Resultaten zu kommen und auch die Jurys anders zu besetzen. Aber da beißt sich eben so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil es ist tatsächlich so, dass häufig nicht genügend Personen im Pool vorhanden sind, die so eine Juryarbeit machen können, die dann auch die entsprechende Diversitätskompetenz mitbringen oder bestimmte Communities repräsentieren können. Ja, weil die Ausschüsse eben einfach schon viel früher passieren. Das heißt, die sind einfach gar nicht angemessen vertreten in der Community der Kulturschaffenden. Und somit fehlen die einem dann natürlich auch für solche Jurybesetzungsprozesse. Und hinzu kommt auch, dass diese Juryarbeit ja häufig einfach auch sehr zeitintensiv ist und jetzt nicht immer besonders gut bezahlt und dass sich auch nicht jeder leisten kann, sich einfach mehrere Tage in so eine Jury reinzusetzen. Aber auch da würden andere Kriterien den Jurys, glaube ich, helfen, auch andere Entscheidungen zu fällen.
Und an diesen Kriterien arbeiten Sie, an diesen Diversitätsstandards?
Da arbeiten wir eigentlich ständig dran und das ist ein bisschen auch für uns ein Learning by Doing, weil aus allem, was wir tun, das sind sehr häufig Experimente, weil das immer das erste Mal ist, dass das nicht nur in Berlin, sondern ich glaube deutschlandweit gemacht wird. Und aus diesen Erkenntnissen versuchen wir Standards auch abzuleiten. Standards müssen her, die kann man auch setzen, aber es gibt keine einfache Lösung.
Also können wir denn da von anderen Ländern lernen? Gibt es Beispiele in Europa, wo auch immer, wo solche Standards schon gelten, wo wir sagen, das könnten wir zum Teil übernehmen? Und wenn ja, was ist das?
Ja, also es gibt in Großbritannien den Creative Case for Diversity seit längerer Zeit. Also die Briten sind ja sowieso mit dem ganzen Diskurs uns um einige Jahrzehnte voraus. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, inwiefern sich das tatsächlich 100%ig einlöst, weil der Kulturbetrieb dort auch anders funktioniert und auch nochmal ein bisschen neoliberaler aufgestellt ist als hier. Da gibt es dann wieder andere Probleme, glaube ich. Aber man sieht schon, dass der natürlich also viel, viel diverser ist als der in Deutschland. Und die machen sehr viel einfach über die Förderung. Also an die Förderung sind bereits bestimmte Kriterien geknüpft, die Häuser erfüllen müssen. Das ist meistens auch relativ offen gehalten. Also in den letzten 2 Jahren haben die geförderten Institutionen dort alle so Aktionspläne erarbeitet, also haben auch selber geschaut, was sind die Bereiche, in denen wir etwas verändern wollen, welche Gruppen fehlen uns, welche müssen wir stärken und verpflichten sich dann sozusagen selber, diese Aktionspläne dann auch umzusetzen, werden dabei aber unterstützt vom Arts Council. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Lösung, die funktionieren könnte. Und die haben auch in den letzten, ich würde sagen, letzten halben Jahr oder Jahr sehr viele diverse Besetzungen in Leitungsebenen auch vorgenommen. Also es sind mehrere Häuser neu besetzt worden und da sind eben IntendantInnen gekommen, die dann auch diverse Hintergründe hatten.
Sandrine Mikosé-Eikens, reden wir übers Publikum, reden wir übers Maxim Gorki Theater. Das wird ja oft als eine Art Leuchtturm dargestellt mit der Intendantin Shermin Langhoff, ein vielfältiges Ensemble, ein entsprechender Spielplan, das Konzept des postmigrantischen Theaters. Das Gorki Theater ist ja auch erfolgreich. Hat das jetzt auch Konsequenzen für das Publikum? Also ich habe mich gefragt, wird dann das Publikum auch vielfältiger? Gehen jetzt diejenigen Kreuzberger mit türkischen Wurzeln ins Theater, die sonst nie ins Theater gehen, weil sie dort türkischstämmige Schauspieler auf der Bühne sehen? Ist das der Prozess?
Also im Gorki gibt es ja schon auch noch eine Riege von ZuschauerInnen, die da auch schon seit 20 Jahren hingehen und auch schon vor Shermin Langhoff dorthin gegangen sind, die dort immer noch hingehen. Aber ich glaube schon, dass es da sehr viele junge, kunstinteressierte POC, Menschen of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, hinzieht, die eben aber auch an Kunst interessiert sind. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Unterstellung, dass grundsätzlich die Einwandererfamilien zum Beispiel sich nicht für Kunst interessieren. Es gibt tatsächlich eine ganze Community von KünstlerInnen, die von Rassismus betroffen sind in Berlin, und die suchen sich natürlich auch sehr genau aus, wo sie hingehen. Das ist tatsächlich eine Zielgruppe, und die wird aber nicht wahrgenommen als potenzielle Zuschauerin. Es gibt sehr viele kunstinteressierte junge Menschen in der Gruppe der POC auch.
Erklären Sie nochmal POC, kennt glaube ich nicht jeder.
Also POC ist ein amerikanischer Begriff, People of Color, der einfach beschreibt Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder Menschen, die nicht als weiß gelesen werden im Alltag. Und ich glaube nicht, dass im Gorki jetzt plötzlich Leute aufschlagen, die noch nie ins Theater gegangen sind. Das ist dann einfach, glaube ich, eine Frage eher von Klassismus. Das muss man dann auch nochmal anders angehen. Aber ich glaube schon, dass das Publikum diverser ist als das, was wir zum Beispiel im deutschen Theater sehen.
Wenn das Publikum vielfältiger werden soll, dann muss der Zugang für alle gewährleistet sein. Das ist ja auch ganz handfest. Also ein Gebäude muss barrierefrei sein zum Beispiel.
Ja, also eine Barrierefreiheit ist auf jeden Fall etwas sehr Nützliches und ja eigentlich auch etwas, was vom Gesetzgeber so vorgegeben ist. Es reicht aber eben nicht aus, die Rampe vor die Tür zu stellen oder dafür zu sorgen, dass auch taube Menschen sich ein Theaterstück erschließen können, sondern es geht auch um die Repräsentation auf der Bühne und hinter der Bühne beziehungsweise im Ausstellungsraum. Denn die Menschen, die da hinkommen, die merken schon, wenn Menschen wie Sie da gar nicht beteiligt worden sind. Das spürt man schon sehr. Ich glaube, das Publikum verändert sich eben, wenn ein Angebot da ist, das für das Publikum relevant ist. So wie es im Augenblick in den staatlich geförderten Kulturinstitutionen ist, ist das einfach häufig nicht der Fall. Da finden sich einfach sehr viele Menschen nicht wieder. Und es genügt auch nicht, ein Museum zum Beispiel barrierefrei zu machen, wobei es Barrierefreiheit so in dem Sinne sowieso nicht gibt. Man kann sich immer nur dem annähern. Aber es geht schon auch um Repräsentation. Es ist auch sehr schwer zu erkennen, was ist eigentlich relevant für die Zielgruppe, die nicht kommt, wenn diese Zielgruppe überhaupt gar nicht vertreten ist in der Institution. Das ist einfach fast unmöglich rauszufinden. Und da macht es dann auch wenig Sinn, ganz viel Zuschauerbefragungen zu machen und das dann so versuchen rauszufinden, weil tatsächlich diese Communities, also das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, ich merke in der Regel schon, ob eine weibliche Figur in einem Roman von einem Mann geschrieben worden ist oder von einer Frau. Und oft möchte ich das Buch dann trotzdem nicht lesen, auch wenn es dann eine weibliche Figur darin gibt, weil die Perspektive einfach eine andere ist und das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und diese Perspektiven müssen einfach da sein.
Und das ist insgesamt ein komplexer Prozess. Reicht es da an dieser Stellschraube, Personal zu drehen, oder muss es dann noch weitergehen?
Nein, wir sehen das immer als einen Gleichschritt und wir versuchen insgesamt in einer Institution dafür zu sorgen, dass sich die Diversitätskompetenz erhöht. Das heißt, auch dann, wenn diverse Menschen in eine Institution kommen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie Diversitätskompetenz haben. Das ist tatsächlich etwas, was eine Institution lernen und sich erschließen muss. Und das ist auch ein Prozess, der immer weitergehen muss. Der hört an keiner Stelle auf.
Sie hatten jetzt das Beispiel genannt von tauben Menschen, die möchten, dass ihre Themen auch auf der Bühne verhandelt werden. Das behaupten Sie jetzt erstmal, oder? Möchte ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin unbedingt einen Rollstuhlfahrer auf der Bühne sehen?
Also als Mehrheitsangehörige fällt einem das oft überhaupt gar nicht auf, wer alles gar nicht repräsentiert ist und wer nicht im Raum ist. Als Angehörige einer Minderheit oder einer Gruppe, die wenig repräsentiert ist, merken das Menschen in der Regel sofort. Es fällt einem auf
und man fühlt sich dann
ausgeschlossen. Fühlt sich dann auch ausgeschlossen, genau.
Eine Idee ist doch auch, mit der Institution rauszugehen, also nicht darauf zu hoffen oder damit zu werben, dass diejenigen ins Museum, ins Theater, ins Konzert kommen, die nie gekommen sind, sondern einfach zu sagen, wir gehen dahin, wo diese Menschen leben. Ist das ein Ansatz?
Ja, das wird ja teilweise auch so praktiziert. Ich bin mir halt gar nicht sicher, ob da nicht einfach die falsche Problemstellung dahinter steht. Weil ich weiß nicht, ob jetzt jeder unbedingt in die Oper gehen muss. Das ist zwar noch nie so und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Das ist auch okay. Ich glaube, es muss einfach vielfältigere Angebote geben, für die sich dann eben auch viele unterschiedliche Menschen interessieren können. Es muss ja nicht jeder überall hingehen. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, das immer so übers Knie zu brechen, unbedingt eine Zielgruppe für das eigene Haus interessieren zu wollen, für die man da auch noch nie wirklich irgendwas Konkretes angeboten hat. Ich glaube, da müssen viele andere Dinge passieren, damit das dann funktionieren kann. Ich finde das manchmal fast so ein bisschen, hat das so einen paternalistischen Touch, wenn...
So mit Beglückung, wir beglücken
ja,
euch
genau,
jetzt.
Ja, genau, nach dem Motto, ihr kennt das nicht, ihr habt nicht mitbekommen, dass es das gibt, wir bringen das jetzt mal zu euch oder so. Das ist häufig, glaube ich, nicht der Fall, sondern Leute so wissen schon, warum sie irgendwo nicht hingehen und was sie gerne hätten. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, wenn Menschen nicht in die Oper gehen möchten.
Das heißt, Sondrine Mikosi-Eikens, ihr Ziel ist es jetzt auch nicht, in die Programme einzugreifen, der Museen, der Theater, der Orchester und Daniel Barenboim anzurufen und zu sagen, lieber Herr Barenboim, Sie sind zwar argentinisch-israelisch-deutscher Dirigent und in dem Sinne vertreten Sie auch die Vielfalt der Berliner Stadtgesellschaft, aber das Programm, das lockt ja nur ein bestimmtes Publikum, machen Sie Ihr Programm doch mal etwas diverser, das ist nicht Ihr Ansatz.
Nein, also ich finde, die Institutionen müssen selber wissen, was sie gerne möchten und wen sie gerne erreichen wollen. Und natürlich wird nicht jede Institution für alle interessant werden. Das ist, glaube ich, einfach total utopisch. Uns geht es tatsächlich vielmehr darum, mit den Ressourcen so umzugehen, dass auch Dinge entstehen können, die für ein neues Publikum interessant sind. Und solange es diese Räume gibt, ist das auch okay, wenn dann weiterhin die Oper das macht, was sie eben immer schon gemacht hat. Ich glaube trotzdem, dass es ein Publikum gibt, das vielleicht da noch nicht erschlossen ist. Das ist aber jetzt nicht das Publikum, was sich noch nie für Oper interessiert hat, sondern das sind dann, glaube ich, Leute, die vielleicht sowieso schon eigentlich ein Interesse haben, aus anderen Gründen nicht kommen.
Ich sagte es anfangs nur, das Land Berlin leistet sich ja so eine Art Vielfaltsagentur, deren Chefin Sie sind. Können Sie denn von den Sachen, die Sie jetzt in 2 Jahren, 3 Jahren entwickelt haben, können da andere Bundesländer bereits jetzt davon lernen? Wo können Sie sagen, da haben wir schon ein bestimmtes Ziel erreicht und das lässt sich vielleicht auch übertragen auf andere Kulturinstitutionen, auf andere Bundesländer vielleicht? Sind Sie schon ein Modell? Ist Ihre Institution schon ein Modell?
Ich glaube schon, dass wir ein Modell sind in der Art, wie wir aufgestellt sind. Auch die Tatsache, dass wir eben einen politischen Auftrag tatsächlich haben, das gibt uns natürlich einen starken Rückhalt, auch wenn es jetzt diese verbindlichen Kriterien, die wir uns wünschen, noch nicht gibt. Und trotzdem hat das ein anderes Gewicht, als wenn wir jetzt einfach irgendein Projekt wären, das von irgendwoher eine Förderung bekommt. Das ist tatsächlich schon diese Nähe zum Berliner Senat. Das ist schon etwas Nützliches. Und natürlich haben wir inzwischen einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die auch aus Fehlern, die wir gemacht haben, entstanden sind oder aus Dingen, die einfach nicht so gut funktioniert haben.
Also können Sie es ein bisschen konkreter machen?
Ja, also zum Beispiel diese Begleitprozesse, die wir im Augenblick in den Kulturinstitutionen machen, das sind ja zum einen diese langfristigen Prozesse, aber auch die modulhaften Angebote, die wir da machen, da gewinnt man immer wieder Einsichten darüber, was da eigentlich gebraucht wird, welche Zielgruppen sich da auch herauskristallisieren, die tatsächlich Unterstützung benötigen. Das ist dadurch, dass diese Kulturinstitutionen auch nochmal besonders aufgestellt sind, einfach nicht das gleiche wie in der freien Wirtschaft zum Beispiel. Da gibt es auch ein riesiges Gefälle, wenn man sich so Klassenzugehörigkeit betrifft. Und da braucht es einfach unterschiedliche Ansprachen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das sind so Dinge, die sich im Machen herauskristallisiert haben. Ich glaube, da haben wir schon sehr viel Wissen erlangt, das einfach vorher nicht da war. Und wir versuchen das auch zu kondensieren und hoffentlich auch zugänglich zu machen in der nächsten Zeit. Wir haben ja auch einige kleinere und größere Forschungsaufträge rausgegeben, wo es auch in erster Linie darum ging, wie erhebt man überhaupt entlang dieser Kategorien irgendetwas, weil diese Kategorien den meisten Menschen ja gar nicht geläufig sind und sie sich dann dazu auch nicht äußern wollen. Also da haben wir auch wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt dazu, welche wissenschaftlichen Werkzeuge sich eigentlich eignen, um bestimmte Fragestellungen zu bearbeiten. Und wir haben natürlich auch nochmal gemerkt, welche Schwerpunkte tatsächlich gesetzt werden müssen, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Und da hat sich auch gezeigt, dass der Bereich des Empowerment, also mit denjenigen zu arbeiten, die von Ausschlüssen betroffen sind, dass das eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist, die auch von den meisten Projekten, die im Bereich Diversity im Kulturbetrieb im Augenblick unterwegs sind, gar nicht wahrgenommen wird. Dass es tatsächlich notwendig ist, diese Menschen zu fördern, zu unterstützen, ihnen zu helfen, diesen Kulturbetrieb trotz der Ausschlüsse zu navigieren, damit wir eben, wenn wir in ein paar Jahren mal dahin kommen, dass die Institutionen soweit sind, sich tatsächlich zu öffnen, auch Leute haben, die da überhaupt reingehen können. Das ist im Augenblick tatsächlich so nicht der Fall.
Vielfalt in den Berliner Kulturbetrieben. Über dieses Thema habe ich hier in den Kulturfragen mit Sandrine Mikusé-Eikens gesprochen, der Leiterin von Diversity Arts Culture. Sie hören hier im Anschluss die Sendung Kultur heute. Noch einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Claudia Fanlack.